Sie hören Stockholm Octavo von Karen Engelmann. Es spricht Gordon Petersack. Vorwort. Das Stockholm Octavo wird nie in offiziellen Dokumenten auftauchen. Kartomantie ist kein Gegenstand für Staatsarchive. Dennoch verdient sie Aufmerksamkeit, daher diese Niederschrift. Ich habe diese Geschichte aus Erinnerungsfetzen zusammengestellt, angereichert mit Informationen, zusammengetragen aus Regierungsunterlagen, Kirchenregistern, von unzuverlässigen Zeugen und unverhohlenen Lügnern, sowie von Leuten, die die Dinge aus dritter oder vierter Hand hörten. Daher baut manches, was ich nun erzählen will, auf Spekulation und Hörensagen auf. Man nennt es auch Geschichte. Emil Larsson, 1793. Teil 1. Arte et Marte. Friedens- und Kriegskunst. Inschrift über dem Portal des Ritterhuset, des Versammlungshauses des schwedischen Adels in Stockholm. Stockholm 1789. Stockholm wird das Venedig des Nordens genannt, aus gutem Grund. Reisende halten es für ebenso labyrinthisch, groß und geheimnisvoll wie seine Schwester im Süden. Im kalten Mälarsee und in den verschlungenen Wasserwegen der Ostsee spiegeln sich Paläste, Stadthäuser, anmutige Brücken und wendige Skiffs, auf denen die Einwohner zwischen den 14 Inseln der Stadt unterwegs sind. Die tiefen Wälder aber, die diesen glitzernden Archipel säumen, sind voller Wölfe und anderer Wildheiten. Sie führen in ein archaisches Land und das rohe Leben der Bauern. Aber in den letzten Jahren der Herrschaft seiner Majestät König Gustavs III. Dachte ich nur selten an das Hinterland und seine darbenden Bewohner. Die Stadt hatte so viel zu bieten, alle Möglichkeiten schienen offen zu stehen. Allerdings erschien diese Zeit auf den ersten Blick nicht als die beste. Vieh wurde oft mitten in den Häusern gehalten. Pockennarben, Schleimhusten und unzählige andere Symptome von Krankheiten waren allgegenwärtig. Der Tod fühlte sich in Stockholm heimischer als in jeder anderen europäischen Stadt. Der Gestank offener Kloaken, verfaulter Nahrungsmittel und ungewaschener Leiber verpestete die Luft. Doch inmitten dieser Düsternis konnte man ebenso das Rascheln einer Taftrobe hören, konnte rosenduftende Pomade riechen, herangetragen vom selben Wind, in dem auch eine Melodie von Bach, Bellmann oder Kraus schwang, die wahren Kennzeichen der gustavianischen Zeit. Ihr Niedergang sollte unvergesslich werden, doch fast alle verpassten den Anfang vom Ende. In jener Februarnacht, in der unsere stille Revolution begann, war es jedoch ruhig in Stockholm. Die Straßen so gut wie ausgestorben, und ich spielte Karten bei Madame Sporf. Wie jeder andere in der Stadt liebte auch ich das Kartenspiel. Wo Menschen zusammenkamen, gab es auch Karten. Man vergnügte sich bei allen möglichen Partien am Tisch. Boston Whist aber war unser Nationalspiel. Einlass in Sophia Sporfs Spielsalon zu bekommen, war sehr begehrt. Trotz der gemischten Gesellschaft, hochwohl und niedergeboren, Damen und Herren, bedurfte es dazu einer persönlichen Empfehlung, nach der die französischstämmige Madame Sparf ihre neuen Gäste prüfte. Ich bekam eine Einladung über den Polizeispitzel in der Straße, mit dem ich einen intensiven Austausch von Informationen und Waren in meiner Eigenschaft als Angestellter der Zoll- und Steuerbehörde der Stadt pflegte. Neben meiner Absicht, Stammgast von Madame Sporf zu werden, wollte ich vom Botenjungen zum geachteten, rotlivrierten Sekretär aufsteigen. Madame Sporf betrieb ihren Salon im zweiten Stockwerk eines alten Treppengiebelhauses in der Grand Munke Grand Nummer 35, verputzt im allbekannten Gelb der Stadt. Am ersten Abend war mir vor Aufregung flau im Magen, aber die Atmosphäre war warm und gastlich. Es gab hellen Kerzenschein und bequeme Stühle. Der Spitzel stellte mich Madame Sporf gebührend vor. Ein Dienstmädchen reichte mir ein Glas Weinbrand. Teppiche dämpften die Geräusche. Die Fenster waren mit dunkelblauem Damast verhangen, so dass die Räume zu jeder Zeit in ein Dämmerlicht getaucht waren. Diese Stimmung kam sowohl den Spielern zugute, als auch den Kunden, die auf eine Konsultation warteten. Denn in einem privaten Gemach am Ende einer schmalen Stiege übte Madame Sporf auch die Kunst des Hellsehens aus. Sie beriete König Gustav, hieß es.
Sample complete. Ready to continue?